ARD.
Menschenrechtler erheben erneut Vorwürfe gegen die israelische Führung. Sie prangern die Vertreibung hunderttausender Palästinenser an.
Die Sorge vor antisemitischen Angriffen wächst. Nach den Ereignissen von Amsterdam ist heute beim Fußballspiel in Paris ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.
Russland rückt im Osten der Ukraine weiter vor, während die Ukraine selbst einen Erfolg vermeldet.
Der Hamburger Hafenbetreiber Hala hat den Schiffsbetrieb an seinem Terminal im ukrainischen Odessa wieder aufgenommen. Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Immer wieder werden Vorwürfe laut, dass Israel Kriegsverbrechen im Gazastreifen begeht. Solche Vorwürfe hatte ja zum Beispiel Südafrika erhoben. Es sprach sogar von Völkermord und zog damit vor den Internationalen Gerichtshof. Aber auch Menschenrechtsorganisationen erheben regelmäßig schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen der israelischen Armee und der Regierung, etwa Amnesty International oder auch Human Rights Watch. Letztere hat jetzt einen neuen Bericht veröffentlicht. Was sie Israel darin konkret vorwirft, damit wollen wir uns gleich näher beschäftigen. Vorher schauen wir auf die aktuelle Lage in Nahost. Laura, was wird denn heute aus den Kampfgebieten berichtet?
Es gibt sowohl Meldungen über israelische Angriffe im Gazastreifen als auch in Teilen des Libanon. Da schauen wir mal zuerst drauf. Betroffen sind insbesondere wieder Gebiete nahe Beirut. Die libanesische Nationale Nachrichtenagentur berichtete, dass die israelische Armee den dritten Tag in Folge Vororte im Süden der Hauptstadt angegriffen hat. Die betroffenen Gebiete sind aber wohl schon evakuiert worden. Weiterer Beschuss, auch mit mehreren Toten, wurde aus Ortschaften im Süden des Libanon gemeldet. Die israelische Armee selbst spricht davon, innerhalb von 24 Stunden 100 Ziele getroffen zu haben. Sowohl Stellungen der Hisbollah im Libanon als auch der Hamas im Gazastreifen. Im Visier waren demnach Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kommandozentralen der Gegner. Zahlreiche Terroristen seien getötet worden. Ob auch wieder Zivilisten unter den Opfern sind, lässt sich nicht sagen.
Allein im Gazastreifen sollen seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden israelischen Militäreinsatz mehr als 43.000 Menschen getötet worden sein. Diese Zahl nennt jedenfalls das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch steht aber fest, dass Israel Kriegsverbrechen an der palästinensischen Bevölkerung begeht. Ich habe ja schon anfangs kurz angerissen, dass die Organisation einen neuen Bericht dazu herausgebracht hat. Die Vorwürfe beziehen sich allerdings nicht konkret auf Angriffe, bei denen auch Zivilisten zu Schaden gekommen sind. Es geht um massenhafte Vertreibung der Menschen vor Ort. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Tel Aviv und erklärt uns, um was für Vorwürfe es genau geht.
Für Mohammed Bargut sind es keine abstrakten Sätze, die in dem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stehen. Über 90% aller 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen haben ihre Wohnung, ihr Haus, ihre Nachbarschaft verlassen müssen. Und dies oftmals. Mohammed, der ursprünglich aus Gaza-Stadt kam, findet derzeit mit seiner Familie Obdach in einer UN-Schule in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Wenn man heute vertrieben wird, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters, ist das ein großes Leid. Ich meine, man braucht Geld, man braucht einen Ort, man braucht Sicherheit, man braucht viele Dinge und es ist so ermüdend. Es stimmt, dass der Bericht von Human Rights Watch die israelischen Übergriffe und die Zwangsumsiedlungen verurteilt hat, aber er kommt dennoch spät. Aus Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, ist Mohammed Al-Khan ebenfalls nach Khan Yunis geflohen, ebenfalls in ein hoffnungslos überfülltes UN-Schulgebäude. Der Bericht von Human Rights Watch kam spät, aber so Gott will, ist er gut für uns und ein positiver Schritt für das palästinensische Volk in Gaza und unser Volk im Westjordanland und in der Diaspora. Unser Volk wird unterdrückt. Seit 1948 wird es unterdrückt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kommt in ihrem umfassenden Bericht zu der Schlussfolgerung, die außergewöhnlich hohe Anzahl von Vertreibungen der 1,7 von insgesamt 2,2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte kämen Zwangsvertreibungen gleich. Die Indizien würden zeigen, dass mehrere Aktionen von Zwangsvertreibungen vorsätzlich durchgeführt worden seien. Damit handelt es sich um Kriegsverbrechen. Die Militärbehörde für die Regierungsaktivitäten in den palästinensischen Gebieten Kogat weist dies zurück. Shimon Friedman, ein Kogat-Sprecher, sagt,
When Israel issues evacuation orders, those are to protect
Wenn Israel eine Evakuierung anordnet, dann um das Leben der Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Deshalb werden sie erlassen und deshalb gibt es sie auch. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir uns im Krieg mit der Hamas befinden und nicht mit den Menschen in Gaza. Und wir werden auf der Grundlage dieses Verständnisses weiterarbeiten und weiterhin humanitäre Hilfe für die Menschen leisten, die sie brauchen. Den Verpflichtungen, die für völkerrechtlich konforme Evakuierungen der Zivilbevölkerung erforderlich seien, sei Israel im Gazastreifen nicht nachgekommen, heißt es in dem Bericht von Human Rights Watch. Die Evakuierungen müssten vorübergehend sein, die Zivilisten müssten in sichere Gebiete gebracht werden, wo ihre grundlegenden humanitären Bedürfnisse befriedigt werden, und drittens könne die Zivilbevölkerung nur evakuiert werden, wenn dies militärisch dringend erforderlich sei. Bei denjenigen Vertriebenen, die inzwischen schon mindestens 7 oder 10 oder mitunter auch 20 Mal hatten fliehen müssen, ist jede Hoffnung auf eine Besserung längst verschwunden. Gestern hatten wir 20 Märtyrer, vorgestern hatten wir 30 Märtyrer und jeden Tag gibt es 30, 100 Märtyrer, sagt diese alte Frau der Nachrichtenagentur Reuters, die in Khan Yunis jetzt Obdach findet. Wir hören jeden Tag von 30 und 100 Märtyrern im Norden und in Rafah. Was soll ich sagen? Sieht die Welt das nicht? Die ganze Welt kann sehen, was in Gaza vor sich geht. Die ganze Welt kann sehen, was in Gaza geschieht. Sie alle schweigen und wenden ihre Köpfe ab. Niemand kümmert sich um uns.
Der Gaza-Krieg wirkt sich von Anfang an nicht nur auf die Menschen vor Ort aus. Es gibt viele Facetten und Folgen dieses Krieges. Antisemitische Vorfälle zum Beispiel haben vielerorts zugenommen, bei uns in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Ein Ereignis, das erst kürzlich für Fassungslosigkeit gesorgt hat, die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam. Einige von ihnen wurden ja regelrecht durch die Stadt gejagt. Und auch jetzt bleibt die Sorge vor ähnlichen Fällen so, insbesondere heute Abend.
Ja genau, und zwar in Paris. Da findet nämlich wieder ein Fußballspiel statt, bei dem befürchtet wird, dass es zu massiven Ausschreitungen kommen könnte. Das ist das Nations League-Spiel Frankreich gegen Israel. Die Rede ist vom heikelsten Match des Jahres in Frankreich. Es gibt ein riesiges Aufgebot von Sicherheitskräften und strenge Regeln. Für uns beobachtet Holger Beckmann die Lage in Paris vor diesem Hochsicherheitsspiel.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps macht mit wenigen Worten klar, worauf es ihm beim Spiel in Paris heute Abend ankommt. Man muss sicherstellen, dass diese Begegnung so normal wird wie irgend möglich. Natürlich, es gibt da sicher einige Personen, die nicht sensibel sind, aber umso mehr muss es ein Fußballspiel bleiben. Mit unsensiblen Personen, das stellt Deschamps klar, meint er keine Spieler. Aber genauso wie die Polizei in Paris sieht auch der Trainer der Equipe, dass es bei diesem Spiel ein gewisses aggressives Potenzial gebe. Man spricht schon seit einigen Tagen von der heikelsten, der risikoreichsten Begegnung des ganzen Jahres in Frankreich. Und spätestens seit den antisemitischen Ausschreitungen von Amsterdam bereiten Polizei und Sicherheitskräfte sich vor. Das Stade de France ist schon seit heute früh großräumig von Polizei umgeben. Insgesamt sind 4000 Polizisten im Einsatz, die Zugangswege teilweise von der Umgebung abgesperrt, was die Betreiber vieler Geschäfte dort ärgert, weil sie sich eigentlich einen umsatzstarken Tag erhofft hatten. Aber heute geht es darum, Ausschreitungen von vornherein zu verhindern. Dazu sei man mit 2 Großaufgeboten unterwegs. Und der Pariser Polizeipräsident Laurent Nunier ergänzt: Man weiß ja sehr gut, dass wir heute auf den Straßen extrem wachsam sein müssen. Und das kommunizieren wir. Wir können gewaltbereite Fans identifizieren, aber es steht außer Frage, dass dies unsere zentrale Botschaft ist. Wir sind extrem wachsam. Als in den vergangenen Tagen vor allem von der politischen Linken im französischen Parlament verlangt wurde, das Spiel abzusagen oder zumindest zu verschieben, hatte Innenminister Retailleau dem eine klare Absage erteilt. Man werde nicht vor Antisemitismus und Gewalt kapitulieren. Frankreich müsse ein sicherer Ort für Menschen jüdischen Glaubens sein. Genau das versucht man heute bei diesem sensiblen Länderspiel zu beweisen. Unter normalen Umständen wäre das für die Sicherheitskräfte keine besondere Herausforderung, denn man rechnet damit, dass das Stadion nicht einmal halb voll werden dürfte. Aber es sind keine normalen Umstände. Aus Israel selbst werden nur einige 100 Fans erwartet. Dass die Anspannung allerdings erheblich ist, Daran gibt es keinen Zweifel. Auch deshalb nicht, weil es gestern Abend erste anti-israelische Proteste in der Pariser Innenstadt gegeben hatte, allerdings ohne größere Gewalt. Und wie wichtig es für Frankreich ist, dass es um dieses Spiel herum möglichst friedlich bleibt, zeigt die Tatsache, dass auch die wichtigsten Politiker des Landes im Stadion sind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Michel Barnier und ein Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Das Stade de France steht heute im Fokus der Nation, weniger wegen des Fußballs, sondern vielmehr politisch. Der jüdische Dachverband in Frankreich bringt es auf den Punkt mit der Formulierung, das Spiel Frankreich-Israel heute sei ein Symbol des Kampfes gegen Antisemitismus.
Schauen wir noch auf die Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die russischen Truppen rücken offenbar weiter vor, jedenfalls im Osten des Landes. Militärbeobachter nennen hier zum Beispiel den Raum Donetsk. Dort droht die schon stark zerstörte Kleinstadt Kurachowe eingekesselt zu werden. Und zuletzt sollen die Russen weiteres Gelände gewonnen haben. Es gab wohl auch im Nordosten von Kharkiv einen Vorstoß auf die Stadt Kupiansk. Das hat der ukrainische Generalstab bestätigt. Der sagt aber, der Angriff sei abgewehrt worden und man habe die volle Kontrolle über den Ort. Angaben aus Moskau, wonach russische Soldaten in den Außenbezirken Stellung bezogen hätten, wurden zurückgewiesen. Russland hat in der Nacht außerdem wieder zahlreiche Drohnen in die Ukraine geschickt, unter anderem auch mit Ziel Kiew. Hier meldet die ukrainische Flugabwehr, dass 21 Drohnen abgeschossen worden seien.
Wir wollen heute auch noch mal auf ein paar Aspekte des Krieges schauen, die auch Deutschland direkt betreffen. Das ist zum Beispiel das Thema Handel. Wegen der Kämpfe in der Ukraine gibt es ja schon seit Kriegsbeginn Schwierigkeiten, den Handel mit dem Land aufrechtzuerhalten. Nicht nur auf dem Landweg, sondern vor allem auch über den Seeweg.
Odessa zum Beispiel spielt eine wichtige Rolle als Hafenstadt am Schwarzen Meer. Der Hamburger Hafenbetreiber Hala betreibt dort ein Terminal, musste den Schiffsbetrieb aus Sicherheitsgründen aber einstellen. Heute teilte der Konzern mit, dass er den Containerumschlag in Odessa wieder aufgenommen hat, zumindest im kleinen Rahmen. Die ersten Schiffe wurden demnach schon im Juli wieder abgefertigt. Die Sicherheit vor Ort sei geprüft worden und habe ergeben, dass die Terminals wieder angefahren werden könnten.
Besonders große, wenn nicht sogar die größten Auswirkungen auf uns hier in Deutschland hatte der Kriegsausbruch auf die Energieversorgung, weil wir eben nicht mehr länger Importe aus Russland zulassen und die Bundesregierung Alternativen suchen musste. Sie setzt jetzt auf andere Öl- und Gaslieferanten. Und ein weiterer Baustein sind die LNG-Terminals, mit denen es möglich ist, Flüssigerdgas über den Seeweg zu importieren. Eines dieser Terminals befindet sich in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Und offenbar hat die Bundesregierung da verhindert, dass darüber doch russisches Gas nach Deutschland gelangt.
Darüber berichtet die Financial Times. Ihr liegt demnach ein Schreiben aus dem Bundeswirtschaftsministerium vor, der an den Terminalbetreiber gerichtet war. Da wird darin ausdrücklich angewiesen, keine russischen Lieferungen zu akzeptieren. Das Wirtschaftsministerium hat also offenbar interveniert. Im Februar hatte es aus dem Ministerium noch geheißen, die Firmen, die das Flüssigerdgas nach Deutschland importieren, hätten sich selbst verpflichtet, bei den Einkäufen darauf zu achten, dass es nicht aus Russland kommt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Und falls Sie das noch nicht getan haben, Sie können den Podcast gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.